Sie können im Prinzip alles imitieren, was Sie wollen. Und wenn Sie etwas imitieren, dann können Sie beschließen, das wird jetzt ein Ruf von mir. Also zum Beispiel, die hören die Straßenbahn Bim Bim machen und sagen sie Bim Bim. Und dann kommt halt Bim Bim bei dem einen Raben immer wieder in seinem Repertoire vor. Oder wird in sein Repertoire inkludiert. Und der andere hört nicht die Straßenbahn, sondern hört ein Pferd oder ist halt begeistert von einem Pferd, weil eine Koppel in der Nähe ist. Und dann fängt er an zum Wiehern. Und der nächste macht... Das ist Tennis Court, also der Tennisplatz ist gleich in der Nähe.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist zu Gast Thomas Buckner. Er ist Professor am Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie der Universität Wien und hat einiges zum Thema Raben erforscht. Willkommen, Herr Buckner.
Hallo, guten Morgen.
Ich frage Sie als allererstes mal nach Ihrem schönsten Walderlebnis, wenn Sie dann eins haben.
Ja, also es ist eigentlich so, dass ich... über meine Arbeit immer wieder im Wald bin, also relativ viel in waldreichen Gebieten bin. Und natürlich, wenn man da auch schöne Erlebnisse hat. Es sind meine Erlebnisse dann meistens zumindest auf die ich als erster denke, nachher immer irgendwie mit den Vögeln in Zusammenhang, wenn ich einen halt gesehen habe irgendwo, mit denen ich nicht gerechnet habe oder solche Dinge. Vielleicht bleibe ich trotzdem gleich dabei. Also ich bin einmal im Wandern gegangen mit meiner Frau und das war damals war sie noch meine Freundin. Also das war am Anfang von meiner Forschungstätigkeit und wir waren im Gebiet unterwegs, wo Raben, mit denen ich angefangen habe zu arbeiten, wilde Raben, unterwegs sein konnten. Ich habe gerade damals angefangen, sie zu markieren und zu verstehen, wer ist. Und wir waren dann wandern, sind eben da den Bergen herauf gekraxelt und sind dann aus dem Wald raus auf so einen kleinen Vorsprung, Felsvorsprung gegangen und dann sind Raben in der Nähe gewesen, haben angefangen zu rufen, sind rübergekommen und sind dann über mir gekreist. Und das war so ein unglaublich schönes Bild in diesem traumhaften Setting, also Waldlandschaft und so eine kleine Kuppe und wo man freie Sicht hat und dann kommen die alle rüber und sagen noch Hallo, also das war natürlich toll.
Mhm. Also kommt mir bekannt vor vom Erlebnis, finde ich total schön, weil ich glaube, wir waren so eines der letzten Gebiete in Deutschland hier im Westen in der Eifel, das von Kolkraben wieder besiedelt worden ist. Und ich weiß, wir waren vorher in Schweden unterwegs, da gab es sie ja auch durchgehend und irgendwann tauchten hier auch auf. Und dieser Ruf, obwohl die ja mittlerweile wieder gut verbreitet sind, ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich die rufen höre oder wenn sogar Raben über mir kreisen. Also von daher kann ich das super gut verstehen. Aber da taucht schon die erste Frage auf für mich. Wenn Sie sagen, das war ein schon, das war damals noch Ihre Freundin, vermute ich mal, dass es schon ein paar Jahre her ist, waren die in den Bergen nie ausgerottet? Also bei uns gab es ja zeitweise überhaupt nicht.
Ja, das ist korrekt. Also es hat einige Rückzugsgebiete gegeben und die Alpen haben dazugehört. Also da hat es eigentlich immer eine relativ gute Rabenpopulation gegeben. Aber das Interessante ist, dass unsere Vögel aus den Bergen kaum wirklich raus ins Flachland gehen. Also im Sinn von, dass sie expandieren, das Brutgebiet expandieren. Es gibt eine sehr starke Wiederbevölkerung von Gebieten, die eben rabenfrei waren aufgrund von unserer menschlichen Aktivität. Große Teile Deutschlands gehören dazu und da weiß man, dass die hauptsächlich, ich würde sagen zu 90% von Raben besiedelt worden sind, die von anderen Rückzugsgebieten kommen, im eher Flachland. Also Flachland, nicht Alpenbereich zumindest. Der Alpenvögel, ja, genau. Die sind stur und bleiben halt daheim und das fürs Brüten, also fürs Reproduzieren. Und das ist total schräg, weil wir haben ja einige von denen mit so kleinen GPS-Sendern ausgestattet. Und deswegen wissen wir, dass Raben immer wieder auch so Exkursionen ins Flachland raus machen. Also die fliegen zum Teil rauf nach Tschechien oder nach Würzburg, schauen sich das Ganze an, drehen wieder um und kommen heim. Und also es ist nicht so, dass sie da nicht rausfliegen, also überhaupt nicht rausfliegen oder sich nicht das anschauen, aber sie haben offensichtlich nicht so eine Präferenz, dort irgendwo sich einen Brutplatz zu suchen. Und das Komische dabei ist, dass eben die Brutplätze bei uns in den Alpen total limitiert sind. Also das ist der Limitationsfaktor schlechthin, weil die Population gesättigt ist und die Raben sich mehrere Jahre bis Jahrzehnte anstellen müssen, damit sie überhaupt einmal ein Brutterritorium kriegen. Also das ist das Komische an dem Ganzen.
Aber vielleicht auch so ein bisschen menschlich, damit können wir gleich auch schon auf Ihr Buch zu sprechen. Da ist jemand uns, wir gehen auch in die Ferne raus und zieht es irgendwie, zumindest die allermeisten, immer wieder nach Hause. Muss man sagen, ha, das gibt es anscheinend woanders auch. Also Sie haben, da komme ich jetzt gerade drauf, ein tolles Buch geschrieben mit dem Titel Raben, klar, was sonst, ne? Und da greifen Sie eine ganze Reihe von Sachen auf, von Forschung auf, die ich super spannend finde. Vielleicht starten wir mal mit der Hirngröße. Die ist ja bei Raben, weiß gar nicht, wie groß ist so ein Rabenhirn?
Walnuss
groß, ja, immerhin. Das ist ja schon mal was für einen Vogel, würde ich sagen. Aber im Vergleich zu uns natürlich gar nichts. Was wiegt das? Wir haben ja so 1,5 Kilo grob.
Ja, also das, ich glaube, wie gesagt, das ist eigentlich das die Größe. Also wenn man es jetzt innerhalb von Vögeln vergleicht, ist ein Rabengehirn sehr groß. Da gibt es nur ein paar wenige andere Arten innerhalb der Papageien, die größere Gehirne noch haben. Aber im Prinzip sind wir da schon ziemlich am Limit oben. Aber wenn man das jetzt dann vergleicht mit Säugetiergehirnen innerhalb zum Beispiel jetzt bei uns, oder muss ja nicht der Mensch sein, aber unsere nähere Verwandtschaft, die Primaten, auch da ist dann das Hirn von einem durchschnittlichen Affen ist ungefähr faustgroß. Also eine Faust versus eine Walnuss, muss man sich, wenn man das jetzt nur sich anschaut. Und dann, wenn man nochmal drauf schaut, von oben auf das Gehirn, schaut das auch ganz anders aus. Also ein Säugetiergehirn ist normalerweise gefurcht, weil sich die Hirnrinde einfaltet, um eine Vergrößerung der Oberfläche zu erreichen. Und das ist beim Vogel überhaupt nicht der Fall. Also das ist komplett glatt, wenn man drauf schaut. Deswegen hat man lange geglaubt, das Vogelgehirn ist quasi, besteht nur aus basalen Gehirnteilen, also das, was wir bei unserem Säugetierhirn als basal benennen, diese Gehirnteile, die sind beim Vogel da, und das, was wir bei uns als wichtig für kognitive Leistungen, Intelligenz, Informationsverarbeitung sehen, die Großhirnrinde, der Kortex, das ist bei Vögeln nicht da. Deswegen sind Vögel offensichtlich instinktgetriebene Maschinen. Also so hat man ungefähr für sehr, sehr lange, bis in die Nullerjahre, Anfang Nullerjahre eigentlich argumentiert. Und was man halt da übersehen hat ist, oder lange übersehen hat, ist, dass das Vogelgehirn anders aufgebaut ist. Also das ist nicht schichtartig aufgebaut, wie bei uns die Großhirnrinde, sondern das sind so kernförmige Strukturen innerhalb, wenn man reinschaut in das Gehirn, sind immer wie so Verdichtungen. Und das sind so, also das ist ungefähr das, also wie gesagt, wir haben eine Schicht, Säugetiere haben einen schichtförmigen Aufbau und Vögel einen kernförmigen Aufbau. Man muss sich das vielleicht vorstellen wie eine Torte mit mehreren Schichten oder ein Muffin mit mehreren so Schokoladekernen drinnen. Ungefähr so ist das der Unterschied. Was aber nicht heißt, dass das eine besser im Prozessieren ist als das andere. Und jetzt dann kommen wir zum Prozessieren. Was brauche ich zum Prozessieren? Da braucht man die Nervenzellen. Das sind eben die einzelnen Neuronen. Und da gibt es seit ein paar Jahren neue Methoden, die wirklich schön zu zählen. Und seitdem man das angewendet hat, ist man draufgekommen, dass in einem Rabengehirn genauso viele Neuronen sind, also Nervenzellen sind, wie in einem walnussgroßen Rabengehirn genauso viele Nervenzellen drinnen sind, wie in einem faustgroßen Affengehirn, plus minus. Also Daumenregel ist ungefähr vergleichbar. Also die Größe alleine macht es nicht aus, sondern die Anzahl der Zellen sind es. Und wenn man dann schaut, wo kommen die Zellen vor, in welchem Areal vom Gehirn, dann findet man gerade beim Raben, beim Kolkraben oder bei Raben, der Rabenverwandtschaft generell, dass die Nervenzellen besonders dicht gepackt sind in diesen Arealen, die für das höhere Informationsverarbeitung zuständig sind. Und dann kommen sie auf einmal nicht nur auf Affenniveau, sondern schon fast auf Menschenaffenniveau, von wo sie sind und wie sie verschaltet sind. Das sind die neuesten Erkenntnisse von der Neurobiologie, und die entsprechen halt wunderbar den Verhaltensstudien. Also wo wir eigentlich schon immer gesagt haben, also wir Kollegen vor mir in den 70er Jahren hat die Irene Pepperberg angefangen, mit einem Graupapagei zu arbeiten und hat gezeigt, was dieses Tier kann, und man hat sich einfach nicht geglaubt. Hat gesagt, das kann nicht sein. Und mit so einem Hirn kann ein Tier das nicht machen. Mittlerweile weiß man, mit so einem Hirn kann das ein Tier machen, und nicht nur, also die Irene war die Vorreiterin, aber in der Zwischenzeit gibt es halt einige Kolleginnen von mir und meine Arbeitsgruppe Detto, die halt da in die Richtung sehr stark arbeiten, und die Verhaltensresultate decken sich immer besser mit den Resultaten von der Neurobiologie.
Und dann kommen wir mal zu einem spannenden Resultat. Das ist das Thema, ja, kann man das so nennen, Sprache, Kommunikation. Da liest man ja alle möglichen Dinge, wie viel Laute entschlüsselt sind, zugeordnet sind. Ich habe mal irgendwo eine Zahl 80 gelesen. Irgendwo hat mal irgendjemand die Zahl 200 aufgegriffen. Ja. Also jetzt habe ich natürlich die Gelegenheit, Sie mal direkt zu fragen, was hat man denn tatsächlich schon zugeordnet?
Ja, also da werden die Dinge sehr oft vermischt. Zunächst mal würde ich nicht von Sprache reden, sondern von Kommunikation. Also die kommunizieren eindeutig miteinander. Kommunikation ist definiert, dass man einen Sender von einem Signal hat und einen Empfänger und die beiden dann halt. Und der Empfänger dieses Signal, also der Sender gibt ein Signal, der Empfänger nimmt das auf und kann das interpretieren. Also auf diesem Niveau bewegen wir uns. Sprache ist auch Kommunikation, aber hat dann halt noch eine Grammatik drin, eine Syntax drin, etc. Also das lassen wir mal jetzt raus. Das ist der erste Punkt. Und der nächste Punkt ist, wie wird kommuniziert? Man kann in unterschiedlichen Modalitäten kommunizieren und bei den Raben sind nach wie vor Singvögel. Das heißt, sie haben einen bestimmten Apparat, Syrinx heißt er, der die Töne quasi für die Produktion der Töne verantwortlich ist. Also deswegen sind sie Singvögel, weil sie diesen Apparat haben. Aber sie singen nicht, sondern was sie machen, sind sie rufen. Und sie haben sehr viele verschiedene Rufe. Und diese Rufe versuchen wir zu verstehen. Aber wir verstehen noch sehr wenige davon. Und dessen kann man mal anfangen, wie viele Rufe haben sie. Das ist das, auf was sie, glaube ich, da hinaus wollten. Und das kommt darauf an, wenn sie lesen. Es kann sein, dass sie eine Publikation lesen, wo von etwa 10 Rufen die gesprochen wird, dann von der nächsten, die redet von 50 bis 80, die nächste hat über 100 und die nächste hat, ich weiß nicht, mehrere 100. Und der Jammer ist, alle haben recht. Es kommt darauf an, was man sich anschaut. Es gibt nämlich bestimmte Rufe, die sind, ich würde sagen, relativ formkonstant oder fix. Also man würde sagen, die sind unter Anführungszeichen vererbt. Also die Anlage dazu ist vererbt. Und das heißt, das sind Rufe, die Raben weltweit machen. Also zum Beispiel rap, rap, rap. Also das ist dieser Ruf, den wir alle kennen, den machen alle Raben. Alle Raben machen auch ha. Also das rap, rap, rap heißt, ich bin da. Das ha heißt, ich will es haben. Da geht es meistens um Futter dann. Boah heißt, das gehört mir. Also das ist die H-Version, nur um die Hälfte kürzer. Und dann heißt, du meine, ja, ich weiß, also ich gebe auf, quasi, das ist ein Defensivruf. Also man kann sehen, es gibt unterschiedliche Rufe, die alle Raben machen, und da können wir ganz gut Bedeutungen zuordnen. Wir wissen noch nicht alle Bedeutungen, aber wir haben da ungefähr eine grobe Idee von, ich würde sagen, 10 bis 15 Rufen, da kann ich prinzipiell sagen, in welche Richtung die gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir da jetzt dann genauer schauen, kommen nochmal das Doppelte dazu. Also, oder etwa ein Drittel bis Doppelte, würde ich sagen, kommt nochmal dazu. Also mit Rufen mit klarer Bedeutung. Und dann kommen wir eben jetzt zwischen 10 und 20 Rufen, würde ich sagen, und das ist genau das, wenn Sie jetzt ein Paper lesen, eine wissenschaftliche Arbeit, die von, weiß nicht, 7 oder 8 Rufen, ja, die haben sich halt die angeschaut und haben halt noch nicht alle gesehen. Und die halt sagen 15 Rufen, ja, die haben sich das angeschaut und haben halt schon mehr gesehen. Also im Prinzip ist das ungefähr genau der Rahmen, den man hat, wenn es um diese formkonstanten Rufe geht. Und dann gibt's noch die Rufe, die Individuen erfinden. Das sind alle vokale Lerner. Also die können im Prinzip alles imitieren, was sie wollen. Und wenn sie etwas imitieren, dann können sie beschließen, das wird jetzt ein Ruf von mir. Also zum Beispiel, die hören die Straßenbahn Bim Bim machen und dann sagen sie Bim Bim. Und dann kommt halt Bim Bim bei dem einen Raben immer wieder in seinem Repertoire vor. Oder wird in sein Repertoire inkludiert. Und der andere hört nicht die Straßenbahn, sondern hört ein Pferd oder ist halt begeistert von einem Pferd, weil eine Koppel in der Nähe ist. Und dann fängt er an zum Wiehern. Und der nächste macht... Und das ist Tennis Court, also der Tennisplatz ist gleich in der Nähe. Also man hat, und das ist genau, was mein erster Dissertant damals, der sich mit Kommunikation beschäftigt hat, der Markus Böckle, herausgefunden hat. Der ist damals herumgefahren und hat Raben in verschiedensten Haltungen, hauptsächlich Zoos, aber auch Privathalter, kontaktiert und hat gefragt, ob er hinkommen kann, die Raben aufnehmen für eine bestimmte Zeit, also ein paar Tage. Und was sich herausgestellt hat, ist, je mehr Raben er besucht hat, je mehr Rufe hat er bekommen. Einfach, weil jeder von denen irgendwelche Dinge kopiert hat. Und das Allerlustigste war, wenn man da jetzt nochmal hinfährt, 2 Jahre später, bekommt man nochmal mehr Rufe, weil sie neue haben. Also das ist eine extreme Plastizität im System. Da beginnen wir erst ungefähr zu verstehen, was das Ganze soll. Aber das Interessante ist, also das ist unsere Arbeitshypothese erstmal, dass all diese kopierten Rufe sich quasi von der Bedeutung her zusammenfassen lassen. Und das heißt immer, entweder ich bin toll oder wir sind toll. Und wenn es wir sind toll heißt, dann heißt es, wir gehören zusammen. Also das, die nehmen solche Rufe und das können Rufe sein, die sie quasi als Junge gelernt haben, vom Papa im Nest, oder es kann sein, dass sie das, oder von der Mama genauso, es kann sein, dass sie das dann von irgendwelchen Freunden oder anderen Individuen, die sie halt sonst irgendwo treffen, gehört haben und gelernt haben. Oder es kann sein, dass sie eben selber welche erfinden beziehungsweise irgendwas in der Umgebung kopieren und das dann integrieren. Und ob das dann halt ein Ruf von ihnen wird, langfristig oder nicht, kommt darauf an, was die anderen sagen. Also das ist so eine Art Konvention quasi. Also wenn, was ich, einer einen Rabe einen Tennisball nachmacht, dann kannst, und ein anderer findet das toll, dann macht er immer wieder den Tennisball und der andere reagiert darauf, auf die Art und Weise, wie er will. Und dann wird das halt ein Rabe, der eine Zeit lang den Tennisball immer wieder macht. Und der andere macht wow, wow oder so. Und genau das ist eben wiederum die Schwierigkeit, ist dann die Anzahl der Rufe zu fassen. Und deswegen sind auch die Arbeiten, die sagen, es sind 80, 100 oder noch mehr korrekt. Das, also können korrekt sein, weil das heißt einfach, dass die sehr viele Raben sich angeschaut haben und die sehr unterschiedlich, unter Anführungszeichen, gesprochen haben.
Also es klingt super spannend. Also ich finde es deswegen interessant, weil ich würde das gerne mir selber mal erschließen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es nicht mal sowas wie eine App gibt, die Rabenrufe oder auch von anderen Vögeln, Rabenkrähen, bei uns gibt es ja auch viele Rabenkrähen, die ja doch, wenn ich das richtig verstanden habe, relativ ähnlich sind in vielen Dingen, sowas mal entschlüsselt, weil es einfach, also was ist der Sinn dahinter? Einfach die Neugier, ne? Dass man sagt, die rufen jetzt gerade, keine Ahnung, lass mich in Ruhe oder was auch
Sie
immer.
Sie haben vollkommen recht, also das mit der neuen Technik erschließen und sich uns komplett neue Möglichkeiten. Und so könnte man auch eben über Citizen Science Projekte, könnte man wunderbar die Stichprobengröße erhöhen. Und das ist immer der Aufwand für uns, wenn wir solche Dinge sich anschauen. Man muss dann individuell überall hinfahren und dann muss man Personen finden, die man bezahlt dafür. Man muss den ganzen Transport, man muss die Logistik machen. Wenn Leute mitmachen wollen und jeder aufnimmt, was er hört, das ist perfekt. Aber diese Apps gibt es noch nicht, aber es kann durchaus sein, dass man die mal macht. Oder wenn es ein anderer macht, dann würde ich es gern wissen und würde mich extrem interessieren, ob ich mal die Daten dann anschauen darf.
Also ich, wie gesagt, ich habe wirklich schon öfter darüber nachgedacht, wo ich dachte, Mensch, wenn ich die Rufen höre und ich höre auch, ne, dass das eben verschiedene Rufe sind, dann wüsste ich eben gerne, was da los ist. Aber Sie haben ja gerade schon mal vier Beispiele genannt, da kann ich mich ja schon mal so ein bisschen ranarbeiten sozusagen. In Ihrem Buch beschreiben Sie aber, dass Sie einen Raben, ich glaube, mit Käse aus der Hand gefüttert haben. Ja. Ne, und der Rabe dann, weil er das von Ihnen gehört hat und die Hand eben zurückgezogen haben, weil sie Angst hatten, der pickt so hart zu, dass der Rabe nach dem Wegziehen der Hand Aua gesagt hat. Mhm. Konnte er da tatsächlich ein Geräusch, ähnlich wie das Tennisball, ploppen, in dem Fall aber mit einer Bedeutung versehen?
Also das ist jetzt eine Anekdote, das ist ein Erlebnis, was ich mit dem einen Raben gehabt habe. Und ich war von diesem Erlebnis sehr beeindruckt, weil für mich hat es absolut danach ausgeschaut. Also der hat das nicht einfach so gesagt, sondern der ist auf meiner Hand gesessen. Ich habe mit der anderen Hand in die Jacke gegriffen, habe den Käse herausgeholt und der ist, ich war da in ein paar Wochen vorher nicht da. Und der hat sich unter Anführungszeichen halt sehr gefreut und war sehr aktiv, dass ich da bin und wie er den Käse gesehen hat, ist halt hergefahren wie ein, also ungestüm quasi. Und wenn man weiß, wie groß ein Rabenschnabel ist, und wenn der halt nicht so genau zielt, dann kriegt man halt eine auf den Finger und das wollte ich vermeiden und deswegen habe ich zurückgezogen. Und daraufhin hat er hat nicht sofort was gesagt, sondern er hat mich mal angeschaut und das war wirklich meiner Meinung nach relativ lang. Und dann hat er gesagt, aua. Und also das hat für mich ist dann nicht so den Anschein gemacht, dass das halt eine automatische Reaktion war, sondern dass er wirklich vorher mal unter Anführungszeichen, wir würden sagen, nachgedacht hat, was soll das jetzt? Und dann hat er quasi mich imitiert, was ich normalerweise gesagt hätte in so einem Fall. Also ich glaube, der hat da wirklich eine Rückschlusshandlung im Gehirn durchgespielt. Also er hat mehrere Szenarien im Hirn oder Szenarien im Hirn durchgespielt und ist dann zu einem bestimmten Schluss gekommen und den hat er mir auch noch dazu mitgeteilt. Also das war schon ziemlich stark.
Natürlich finde ich wirklich cool. Sie haben in Ihrem Buch räumen Sie übrigens, weiß ich nicht, ist das ein Vorurteil, mit dem Sie aufräumen, dass Raben lebenslange Ehen bilden?
Nein, ich meine, das, ja, ich weiß nicht, ob ich damit aufräume. Also das ist ja nicht falsch. Also die machen schon lebenslange Ehen, wenn sie den Druck dazu haben. Also das sehen wir jetzt in meiner Freilandstation sehr, sehr gut. Erwachsene Raben, die einen Partner haben, können den für ewig behalten, aber die können auch da immer wieder wechseln oder mehrere Partner haben. Also im Prinzip nichts anderes, als wenn ich jetzt, wenn ich mal die Rabengesellschaft anschaue und die Menschengesellschaft in Wien anschaue, ist das, glaube ich, ziemlich ähnlich. Aber also an die Möglichkeiten, die es gibt. Was aber dann schon kommt, ist eben, ich habe eh schon erwähnt, bei uns ist in den Alpen ist es sehr schwierig für die Raben ein Brutterritorium zu kriegen. Und das ist also ein Gebiet, das sie verteidigen können gegenüber den anderen Raben, wo sie dann die Jungen aufziehen können. Das brauchen sie, sonst können sie nicht reproduzieren. Da sind sie extrem benibelt drauf. Andere Rabenvögelarten sind da weniger stringent. Also zum Beispiel Rabenkrähen sind da, die können zum Teil auch kooperativ brüten, wo mehrere zusammenarbeiten. Und Dohlen sind beispielsweise, die können auch Koloniebrüten. Saarkrähen brüten überhaupt nur in den Kolonien. Also da gibt es eine ziemliche Bandbreite und da sind die Kohlkraben wirklich auf dem einen Ende, nämlich schwer territorial. Wenn die Junge haben, lassen sie keinen anderen da rein. Das ist einfach so. Und das Problem eben, und solche Brutterritorien zu kriegen, es ist bei uns ziemlich schwierig in den Alpen. Und wenn sie mal eins haben, wenn ein Paar ein Brutterritorium hat, dann bleiben die zusammen. Und zwar, das ist der äußere Faktor meiner Meinung nach, dass die dann mal wirklich zusammenschweißt. Weil, also wenn einer von den beiden wegfällt, sei es, wenn er stirbt oder verwundet ist oder krank wird oder sonst etwas, sind die beiden draußen. Also einer hat keine Chance gegen die anderen Raben, ein Territorium mehr als ein paar Tage zu verteidigen. Das ist unmöglich. Unmöglich. Das ist das, was wir sehen. Also spätestens nach 2-3 Tagen ist ein einzelner Rabe dann weg. Und es gibt dann Streitigkeiten, wer da wieder einziehen darf. Und dadurch, glaube ich, ist es, also wenn man das jetzt wieder mit Menschen vergleichen möchte, ist, wenn man heiratet und dann ein großes Investment macht in ein teures Haus oder eine teure Wohnung oder was weiß ich was und sich da halt einen Kredit aufnehmen muss, dann überlegt man sich auch dreimal, ob man sich scheiden lassen soll, selbst wenn man sich nicht mehr versteht, weil es einfach eine finanzielle Bürde ist, das zu machen. Und bei den Raben sind es keine finanzielle Bürde, aber es geht auch um Ressourcen. Und ich kann nicht sagen, ob sie sich dann immer gleich gut verstehen oder nicht, aber wir haben in den Volieren, also in Gefangenschaft, haben wir auch eine Brutkolonie, wenn man so will, also mehrere Rabenpaare. Also pro Jahr habe ich um die 8 immer, zwischen 8 und 10. Und das schwankt ein bisschen. Und da haben wir vor 2 Jahren das erste Mal den Fall gehabt, dass sich wirklich ein Paar unter Anführungszeichen scheiden hat lassen. Wo sich das, also die waren am Anfang eins unserer Dream Teams quasi, also oder Dream Pairs, also sind irrsinnig nett zueinander gewesen, haben jedes Jahr Junge aufgezogen, waren eigentlich perfekt. Und dann haben sie sich immer weniger verstanden. Also wir haben die Beziehungsqualität ist immer schlechter geworden. Netterweise haben wir das automatisch, das messen wir jedes Jahr und dadurch haben wir das auch schön belegen können, dass das eigentlich immer schlechter wird. Und dann war noch, vor 3 Jahren war es noch so, dass dann er gesagt hat, quasi das Männchen zu dem Weibchen, komm, geh mal ein Nest bauen, und hat angefangen und dann hat sie mitgemacht und dann haben sie nochmal gebrütet. Und ein Jahr darauf hat er schon das Nest alleine bauen können und sie hat sich geweigert, da reinzugehen. Und daraufhin haben wir nach der Brutsaison ihnen die Tür aufgemacht zu der Nichtbrütergruppe runter und sie war innerhalb von einer Sekunde unten. Also das ist das erste Mal, dass wir so etwas gesehen haben. Aber bei allen anderen Paaren ist es nicht. Also die scheinen sich wirklich auch sehr gut zu verstehen und langfristig sehr gut zu verstehen. Aber es gibt auch eben den Fall, dass man sich irgendwann mal extrem auf den Geist geht und dann wollen sie nicht mehr. Mhm.
Apropos Scheidung und Beziehung, was ja auch ein schöner Aspekt ist, Sie haben es ja beschrieben mit dem Raben, der in den Käse aus der Hand gefressen hat. Das finde ich das Thema Freundschaft zwischen Raben oder Rabenvögeln generell mit Menschen. Also wir haben das bei uns ja auch gemacht. Wir kennen eine Rabenkrähe schon seit über 10 Jahren. Die kriegt jeden Tag ein bisschen Walnüsse. Mhm. Da ist die Frage, wie stellt man es an? Und B, was füttert man am besten, wenn man das machen möchte? Ich weiß, es ist umstritten, Wildtiere anzufüttern. Auf der anderen Seite dürfen Rabenkrähen zumindest in Deutschland noch geschossen werden, was ich auch persönlich sehr, sehr schwierig finde. Ne, denn ich meine, Sie haben es ja eben schön beschrieben, das ist eine Frage der Brutterritorien. Und selbst wenn jemand meint, er könnte damit eine Population regulieren, wird das wahrscheinlich A, es ist grausam und B, wird es nicht viel bringen. Ne? Aber es wird immer noch gemacht. Ne? Und da finde ich es eigentlich schöner, wenn Menschen eine tiefere Beziehung zu den Tieren kriegen.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu, in allen Punkten. Punkto Anfüttern muss ich leider sagen, ich darf keine Tipps geben, weil das auch etwas ist, was eben immer wieder auch verboten ist, explizit verboten ist. Ich kann nur eins sagen, man kann nichts falsch machen. Also die sind alles Fresser und also die kommen auch zum Vogelhäuschen etc. Also von daher, die können Körnern fressen, die können jeglichen Abfall fressen, sind ja auch von den Mülldeponien. Also von daher, das ist das Gute. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Aus wissenschaftlicher Seite kann ich das vertreten.
Nein, vollkommen klar.
Also sie essen alles und man kann ihnen quasi nichts Falsches geben. Oder nahezu nichts Falsches geben. Ja.
Nee, also das ist schon klar. Ich bin auch absolut gegen Wildtieranfütterung. Wir haben ja das Thema bei den Wölfen und so weiter. Ne? Gar keine Frage. Aber bei Vögeln macht es ja fast jeder am Vogelhäuschen. Ne? Also das ist ja genau der Punkt.
Deswegen sage ich ja, also wenn sie am Vogelhäuschen sind, füttert man sie auch, aber ich habe nicht explizit gesagt, füttern sie Krähen.
Nein, das ist schon klar. Das ist etwas, was ich auch nur mit einer übrigens mache, meine Frau und ich, die wir schon sehr lange kennen, weil die aus irgendeinem Grund...
Ich kann es verstehen.
Ja, weil das einfach eine schöne Beziehung ist und man darüber auch viel anderen Menschen mitteilen kann. Also, ja.
Was es wieder zeigt, ist, wie stark Rabenvögel eben auf Menschen reagieren, und zwar nicht nur auf Menschen, sondern auf andere Arten. Und zwar nicht auf irgendwelche anderen Arten, sondern auf Arten, die ihnen irgendwas unter Anführungszeichen bringen können. Und zwar im positiven und im negativen Sinn, also die für sie einen Effekt haben, sagen wir mal so. Im positiven Sinn ist, also Menschen können Futter eben geben, also oder nett sein, auf irgendeine Art und Weise, also Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber Menschen können auch böse sein, also können die auch umbringen. Da sind sie extrem gut in zu unterscheiden. Und in den meisten Fällen sind Menschen eigentlich für sie neutral. Wenn man die meisten kriegen nicht mal mit, dass eine Krähe daneben sitzt oder sonst irgendwas. Die rennen einfach vorbei. Also sie sind extrem gut, auf individueller Basis dann zu lernen, okay, der ist nett und der ist nicht nett. Und dann ist die Frage, warum können sie das eigentlich? Und wir gehen davon aus, dass es mit ihrer Nahrungsökologie zu tun hat. Nämlich dadurch, dass sie gerne Fleisch fressen, aber kaum Fleisch selbst, also Tiere selbst erlegen können, also bis zu einer Maus geht. Und beim Kolkraben, der ist ein bisschen größer, bis zu einer Ratte, aber dann ist es aus. Und wenn sie, das heißt, wenn sie gerne Fleisch essen, ist es meistens so, dass irgendein anderer dieses Tier erlegt hat und oder dass das Tier schon gestorben ist. Aber in beiden Fällen ist es auch so, dass dann so ein Kadaver typischerweise andere Tiere anzieht, die gerne auch Fleisch fressen oder halt sich das Fleisch selber besorgt haben. Und das ist dann gefährlich. Also das ist halt, das ist von so einer Nahrungsressource zu erleben oder mitzunaschen, ist relativ gefährlich, weil man kann selber ziemlich schnell der Nächste sein, der gefressen wird. Und genau deswegen glauben wir, dass sie so dermaßen gut sind, diese Arten, die nachher eben da in derer Weise relevant für sie werden, näher zu beobachten und dann ziemlich schnell auch zu lernen, da bestimmte Individuen herauszufiltern, beziehungsweise das Verhalten von diesen Individuen zu verstehen, also zu interpretieren. Also wie gesagt, das muss jetzt dann keine große Logik dahinter sein, aber dass sie relativ schnell lernen, hey, der ist eigentlich nett oder bei dem musst du aufpassen.
Ja, also kann ich auch bestätigen, also sobald wir Besuch dabei haben, kommen die nicht, ne? Also kommt die Rahmenkrähe nicht und die sind halt einfach extrem misstrauisch, wahrscheinlich weil halt noch gejagt wird, ne? Also das kann man von daher wirklich schön beobachten. Und in Bezug auf Freundschaften, ich meine, da gibt's ja diese Berichte aus Nordamerika, dass Raben mit Wölfen zusammen in Anführungszeichen jagen, also dass die gegenseitig voneinander profitieren. Ist sowas auch schon im Alpenraum zu beobachten oder gibt es dazu einfach noch zu wenig Wölfe? So lange ist die Geschichte ja im Moment noch gar nicht. Ne?
Also ich kenne nichts vom Alpenraum, aber ein ehemaliger Dissertant von mir, der Matthias Loretto, hat sich das in Amerika angeschaut, in Yellowstone, oder sind eigentlich gemeinsam noch mit dem John Maslow, sind sie noch immer dran, das zu verfeinern. Diese Geschichte, dass Raben und Wölfe da näher zusammenarbeiten, konnte bis jetzt nicht bestätigt werden.
Ah.
Es ist so, dass die Wölfe tun ihr Ding und die Raben sind ziemlich gut, das nachher ziemlich schnell herauszufinden. Und es ist aber, schaut nicht so aus, dass sie sich mehr auf Wölfe fokussieren als auf zum Beispiel Pumas oder Menschen, sondern sie sind einfach extrem gut, eben die entsprechenden Arten, die für sie relevant sind, abzupatrouillieren. Und wie gesagt, vielleicht untertreiben wir im Moment jetzt, aber diese schönen Hypothesen wie Wölfe und Raben arbeiten irgendwie zusammen, war auch für frühere Menschen wichtig. Letzteres ist ziemlich sicher der Fall. Aber ersteres, bis jetzt haben wir keine Evidenz dafür.
Ja.
Und es ist aber so, dass was die Raben machen, ist, dass sie halt untereinander rufen. Also die, wenn der eine Rabe was weiß und Hilfe braucht, dann macht er einen bestimmten Ruf und dann kommen die anderen dazu. Und diesen Ruf, den kann man als Mensch ganz, ganz leicht lernen. Ha! wenn man weiß, was das heißt, dann geht man auch hin. Und genauso stelle ich mir vor, haben das eben früher Menschen gemacht, wenn sie diesen Ruf gehört haben, sind sie hingegangen und haben halt Wölfe und Raben gesehen und haben halt dadurch dann interpretiert, die beiden machen was gemeinsam.
Könnten Sie noch mal wiederholen, den Ruf? Weil ich glaube, war das nur A oder war da noch was?
Nein, wir nennen ihn H. Also das ist relativ, und das ist H. Für einen Raben, der normalerweise immer diesen rollenden R dabei hat, das fehlt. H, so ungefähr. Und da gibt es eine sehr starke individuelle Varianz. Also wenn ich jetzt dann 5 Raben nachmache, dann hört sich das so an. H, hi, ha, he. Also jeder klingt ein bisschen anders. Aber im Prinzip ist der H. Mhm.
Gut, dann weiß ich also, je nachdem, wie das klingt, der Karl-Heinz hat das gefunden, aber möglicherweise ruft er.
Aber das ist korrekt. Also, das haben wir schon, also wir haben mit Playback-Versuchen haben wir geschaut. Zunächst mal haben wir mal die Rufe vermessen, haben geschaut, wie groß ist die individuelle Varianz und ist die konsistent über die Zeit? Ja. Also, die klingen alle wirklich anders. Dann haben wir geschaut mit Playback-Versuchen, ob sie diesen Unterschied erkennen können zwischen zwei, also unterschiedlichen Individuen. Ja, können sie auch. Und dann haben wir geschaut, ob sie die doch, je nachdem, wer sie sind, dann dementsprechend unterscheiden. Also zum Beispiel haben wir ihnen vorgespielt zwischen einem Männchen und einem Weibchen, die sie kannten und die immer wieder gerufen haben und Männchen und Weibchen, die sie kannten, aber die nicht so viel gerufen haben. Oder zum Beispiel machen wir Individuen, die sie kannten, die viele rufen normalerweise und die wenig rufen. Machen wir es einfach. Und dann haben wir das Gleiche noch gemacht für die unbekannten Raben, die halt dann auch viel oder wenig gerufen haben. Früher. Also nur wo könnten die das nicht wissen? Und dann haben wir ihnen das vorgespielt und dann sind sie wirklich immer zu diesem Lautsprecher hingeflogen, wo ein Rabe vorgespielt worden ist, der normalerweise richtig ruft, also halt den anderen sagt, kommt's her. Und wenn sie die nicht kennen konnten, haben sie diese Unterscheidung nicht gemacht. Also es ist nicht der Ruf per se gewesen, sondern sie haben den Ruf mit einem bestimmten Individuum und dem sein früherem Verhalten verbunden. Also das können wir nachweisen. Mhm.
Ja, klingt schlau. Also
ob sie nachher Karl-Heinz dazu sagen oder nicht, das weiß ich nicht. Aber, ja. Aber es kann schon sein, dass sie auch irgendeine Konstrukt im Kopf haben für ein bestimmtes Individuum. Das weiß ich nicht. Einen Namen.
Ja, genau. Das wäre natürlich mal die Königsdisziplin, wenn man herausfinden könnte, was der Ruf für ein Bild erzeugt. Ne?
Ich meine, bei Delfinen zum Beispiel, aber auch bei Papageien hat man schon gezeigt, dass die dass verschiedene Individuen, die haben dann so Kontaktrufe und jeder Kontaktruf ist individuell. Also dann sagt der eine, ich bin der Thomas, der andere sagt, ich bin der Karl-Heinz und so. Und dann, was man da zeigen konnte, ist, dass die auch den Ruf vom anderen imitieren. Also dass ich sage, ich bin der Thomas und hin und wieder sage ich Karl-Heinz. Und dann möchte ich aber, dass der Karl-Heinz herkommt. Also ich fange an zu adressieren, also so ein Labeling zu machen. Und das geht schon wirklich ein bisschen in Richtung so Namen geben. Also das, wie gesagt, bei einigen Arten hat man das schon gezeigt, wie das jetzt dann konkret, wie sie das subjektiv wahrnehmen, kann man nicht sagen noch. Und bei den Raben weiß ich es nicht, aber es könnte durchaus sein, dass sie es auch machen, ich weiß nicht.
Ja, klingt alles super und super spannend. Unsere Zeit ist leider schon zu Ende, aber ich kann nur empfehlen, wer jetzt mehr darüber wissen möchte, das schöne Buch mit dem Titel Raben zu erwerben. Ich glaube, das kommt zu Weihnachten sogar als Taschenbuch raus. Ne, ist schon angekündigt, habe ich gesehen, aber auf jeden Fall gibt es das ja schon seit letztem Jahr. Sie haben auch einen Preis gewonnen, ne? Als Sachbuch des Jahres in, was war das für eine Kategorie?
Naturwissenschaften.
Wissenschaftsbuch des Jahres, ne? Ja, genau. Also ganz, ganz toll, kann ich nur empfehlen. Das ist das ist einfach ein riesenweites Feld. Und das Wichtigste ist bei allem, dass man neugierig bleibt. Das habe ich bei Ihnen auch ganz stark rausgehört. Finde ich übrigens auch sehr schön. Na, ich würde mal sagen, jeder dritte Satz war, das weiß man noch nicht so genau. Das ist ja das Schöne, ne? Man hat die Vögel wirklich jahrzehntelang völlig unterschätzt und auf einmal tut sich da so ein Schatzkästlein auf und die Forschung selber ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, so richtig in Gang gekommen, erst seit 20 Jahren, oder?
Ja, etwa. Also ich würde sagen, bei Kohlgraben würde ich 30 Jahren schon dazu geben, nicht in Kognition, aber mit Verhalten. Mhm. Da hat der Bernd Heinrich sehr, sehr viel geleistet und da hat es auch schon Vorläufer gegeben wie der Ebo Gwinner in Deutschland. Das war in den 60er Jahren, aber der war seiner Zeit komplett voraus. Also das wollte damals einfach keiner hören. Der hat dann immer geschrieben, die sind unglaublich flexibel im Verhalten und das deutet auch darauf hin, dass sie ein bisschen höhere Intelligenz haben und so, aber das, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, das war damals einfach noch ein paar Jahre zu früh. Aber so wirklich angefangen hat es in den 80er Jahren mit Kohlgraben, mit Verhalten und Mitte 90er Jahren haben wir dann angefangen mit der Intelligenz und das ist ungefähr, wo ich dann dazugekommen bin auch.
Ja, da bleibt noch mein letzter abschließender Wunsch. Ich wünsche mir so eine App, womit ich die Rahmensprache entschlüsseln kann.
Ja, ich mir auch. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir es mal. Ja. Wir haben übrigens, wenn ich das noch vielleicht eine kurze Werbung machen darf, wir haben eine App schon, die heißt Gramobil. Und für Krähen, ursprünglich Kräne im Tiergarten Schönbrunn gemacht. Wir sind gerade dabei, die App zu modernisieren, auszuweiten. Wir interessieren uns für bestimmte Dinge, die Leute vielleicht mit Krähen beobachten könnten. Konkret alles, was sie hantieren. Also wenn sie mit Steine schmeißen oder Nuss knacken, solche Dinge. Aber auch alles andere, was den Leuten auffällt, kann man da eintragen. Und es ist jetzt dann, wir fokussieren auf den Raum Wien, aber wer immer mitmachen kann und wer immer uns da unterstützen möchte, gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob die neue Version schon online ist, aber die wird sehr, sehr bald rauskommen und das werde nicht mehr ich hauptsächlich betreuen, sondern das mache ich in Kooperation mit meiner Kollegin Barbara Klump. Die schaut sich in der nächsten Zeit sehr genau an, was die Krähen alles so machen, mit einem Fokus auf Foraging-Ökologie, also Nahrungserwerb und Ökologie und Intelligenz dazu.
Klingt gut.
Und wer immer da mitmachen möchte, einfach Gramobil hin und wieder mal googeln und sobald die neue Version da ist, werden Sie es sofort sehen und dann würden wir uns für jegliche Einträge freuen. Danke.
Okay, also wir werden das in den Shownotes verlinken, ne? Und da wird es jetzt sicher einige Beobachtungen außerhalb des Wiener Großraums geben. Eine davon kommt ganz sicher von meiner Frau aus. Also wenn Sie sehen, aus der Eifel melden sich welche, dann
sehen wir das. Ja, freuen uns sehr. Was uns das nämlich zeigt, ist, inwieweit Dinge ist dann speziell eher auf dem Wiener Raum sind im Vergleich zu den anderen oder inwieweit Dinge sehr gut vergleichbar sind. Dass wir da Beobachtungen machen, die Sie in der Eifel auch machen zum Beispiel. Also genau deswegen ist dieser größere Radius auch interessant, also für mich sehr, sehr interessant. Aber wenn man mit Geldgeber spricht, dann wollen die immer konkrete Dinge und dann müssen wir uns deswegen offiziell auf den Raum Wien beschränken, was total okay ist.
Gut, den weiten wir jetzt gemeinsam aus, Herr Buchner. Ganz, ganz super. Vielen Dank für das tolle Interview. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg mit den Raben und Rabenvögeln generell und natürlich allen, die zugehört haben, dann auch beim selber erforschen im Next, zumindest schon mal mit der App. Also ganz herzlichen Dank.
Danke, ebenfalls.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.